Hallo und willkommen zur Episode 29 der Nintendo Nauten. Mein Name ist Thomas und ich muss mich entschuldigen, dass die letzte Folge bestimmt schon wieder 4 Wochen her ist, aber hey, Osterurlaub und auch die Tatsache, dass ich tatsächlich die letzten 4 Wochen mehr mit PlayStation 4 und auch Xbox gespielt habe, dürften dafür ausschlaggebend sein. Im Hintergrund arbeite ich zudem an einer neuen Webseite und für jetzt Nintendo Nauten. Ja, und ich bin aktuell ganz zuversichtlich, dass ich mal im Mai wieder eine Folge mit einem Gast machen werden kann. Apropos, ich habe letzte Woche auch eine ganz tolle E-Mail erhalten, als ein Hörer mir mitteilte, dass er den Podcast erst seit kurzem verfolgt und aber relativ oder recht begeistert ist und sogar den Podcast während der Arbeit hört. Das hat mich sehr gefreut, so etwas zu lesen. Vielen Dank dafür, Patrick. Das war einfach echt eine schöne Überraschung. Also das ist mal ein bisschen Fanpost zugekommen. Vielen Dank. Was ist denn jetzt in der Nintendo-Welt so zuletzt passiert? Da ist mir eine Meldung irgendwie ins Auge gestochen. Die hat mich so ein bisschen geärgert. Und das war die Ankündigung, dass Street Fighter The 13th Anniversary Collection am 29. Mai 2018 für die Switch, PS4, Xbox One und Steam erscheinen wird. Okay, 30 Jahre Street Fighter, ist nicht so, dass das ist ja diese Collection, wo dann einige Titel dabei sind. Und zwar sind folgende Spiele enthalten: Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact und Street Fighter 3 Third Strike. Wenn man jetzt so in einer Liste das irgendwie alles so liest, dann denkt man auch, meine Güte, was war das für eine Namenskonvention? Ich selber habe auch, glaube ich, nur Street Fighter 2 damals auf dem Super Nintendo gespielt. Ich glaube, Street Fighter 2 Hyper Fighting auch. Super Street Fighter 2 habe ich, glaube ich, auch gespielt. Street Fighter Alpha. Ich glaube, den dritten habe ich gar nicht gespielt. Schön ist auch an dieser Kollektion, dass sich die Spiele Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter 3 Third Strike online spielen lassen. Das ist ganz cool, dass man zumindest diese Spiele dann online gegen Freunde spielen kann. Das finde ich eine gute Sache. Auch gibt's dann so ein Museum, wo man dann Konzeptgrafiken sich ansehen kann und Charakterbiografien lesen. Es gibt einen Musikplayer, wo man dann irgendwie die Songs sich anhören kann. Also das ist doch alles ganz schön. So vom, oh ja, ist eine gute Kollektion. Die wird vielleicht dann auch preislich, besser passen als im letzten Jahr für die Switch, dieses Ultra Street Fighter 2. Und daher ist doch fast alles gut, aber auch nur fast, denn wo ist eigentlich Street Fighter 4 und wo ist Street Fighter 5? Okay, Street Fighter 5 ist ein das ist ein Exklusivspiel für die PlayStation 4 und PC, deswegen, dass das nicht dabei ist, das war eigentlich klar, aber was ist mit Teil 4? Der erschien ja sogar für den 3DS. Da hat Capcom sich was total Behämmertes überlegt, und zwar Capcom meint, es wäre eine tolle Idee, dass Vorbesteller der PlayStation 4, Xbox One oder PC-Fassung als Bonus Ultra Street Fighter 4 erhalten. Wer die Retail-Fassung kauft, der muss einen Händler finden, der bei dieser Aktion mitmacht, damit dann der Händler einem den Download-Code für Teil 4 mitgeben kann. Ist es denn nicht eigentlich der Sinn so einer Kollektion, dass man die komplett hat? Ja, zumal, wenn man auch dieses Spiel als Retail-Fassung, als Einzelhandelsversion anbietet, dann wollen auch die Fans eigentlich alles auf der Disc oder auf der Cartridge haben. Und jetzt müssen Retail-Käufer, die das vorbestellt haben, die kriegen dann noch einen Download, anstatt dass das Spiel direkt dabei ist. Und finde ich total dämlich. Was meint Capcom, warum die das machen? Und wo bitte ist denn die Switch? Das Capcom irgendwie sauer auf Nintendo. Irgendwie erst kam kaum Support für die Switch, dann Monster Hunter XX erscheint nicht im Westen. Irgendwie Mega Man Legacy Collection irgendwie ist auch nicht. Dann jetzt doch irgendwann Monster Hunter World kommt nicht für die Switch. Teil 4 der Street Fighter Reihe ist bei der Kollektion nicht dabei. Hey, Street Fighter wurde doch auf Nintendo-Konsolen so richtig groß. Und jetzt sowas. Also das verstehe ich beim besten Willen nicht. Das kann ich auch gar nicht gutheißen. Ich mag ja eh so Vorbesteller-Items gar nicht so als DLC. Aber das sind ja meistens auch nur irgendwie so Kostüme, irgendwelche Waffen, so ein paar Skins. Dann sage ich, ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ein Spiel vorzuenthalten, Das ist schwach. Und da hilft es auch nicht, dass irgendwie die Switch-Fassung einen exklusiven Turniermodus beinhaltet. Der Super Street Fighter 2, The Tournament Battle, das ist irgendwie eine Neukreation des Arcade-Modus. Das ist alles nett oder so, aber ich glaube, die meisten Fans hätten dann doch lieber einen Teil 4 noch dabei gehabt, anstatt irgendwie so einen neuen Modus. Also das finde ich echt schwach, muss ich sagen. War ich auch enttäuscht. Und ja, furchtbar eigentlich. Gut, das mal direkt so ein kleiner Rant gegen Capcom am Anfang. Naja, haben sie auch verdient. Dann gab es das JRPG Ys 8 Lacrimosa of Dana von NIS, NES America hat ein Erscheinungstermin bekommen. Und zwar erscheint es am 29. Juni 2018. Und dazu wird es eine Day One Edition geben. Diese Adventurous Edition beinhaltet eine Karte der Spielwelt mitsamt Poster auf der Rückseite, drei Sammelkarten und ein Wendecover. Gerade auf das Wendecover bin ich gespannt. Schließlich bin ich kein Freund des USK-Logos auf dem Cover und halte das deswegen für echt eine gute Aktion, dass diese Day One Edition dieses beinhaltet. Und das finde ich auch beispielsweise so jetzt doch viel besser als jetzt so ein hey, bestellt es vor und ihr kriegt Teil 4 noch dabei. Nein. Bringt eine Day One Edition raus, die so ein paar Goodies hat, die genauso viel kostet wie die normale Edition. Irgendwann ist die dann ausverkauft und dann im Nachdruck sind halt diese Goodies nicht mehr dabei. Das ist doch ein schöner Anreiz, als hier mit so DLCs um sich zu werfen. Dragon Quest gehört zu meinen Lieblings-JRPGs. Das ist ja mittlerweile bekannt. Und Ende März gab es auch eine Neuigkeit und leider keine gute, zumindest aus Nintendo-Sicht. Square Enix hatte bekannt gegeben, dass Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals am 4. September 2018 für PlayStation 4 und PC bei uns erscheinen wird. Wo ist eigentlich die Switch-Fassung? Schließlich war Dragon Quest 11 eines der ersten Spiele, die für Switch angekündigt wurden. Was soll man denn dazu jetzt eigentlich sagen? Laut Square Enix sei es sogar noch ein weiter Weg, bis das Spiel für die Switch erscheinen wird. Das hat bei mir echt gesessen. Dragon Quest 11 ist für mich einer der wichtigsten Titel des Jahres und es erscheint dieses Jahr nicht für die Switch. Und wenn man die Aussagen von Square Enix so liest, dann habe ich jetzt auch keine Hoffnung, dass es das irgendwie dann ist es halt irgendwie 2019, sondern ich glaube, das wird noch später. Und begründet wird die Entscheidung, dass das Spiel auf einer Version der Unreal Engine läuft, die von der Switch halt nicht unterstützt wird. Man müsste jetzt die Engine updaten, aber das hat dann so quasi Folgefehler, weil man muss dann alles nochmal testen, weil das ist jetzt nicht so wie einfach wie ein Betriebssystem updaten und dann läuft wieder alles, sondern die Engine ist so elementar und dann kann es halt sein, dass dadurch auf einmal andere Sachen im Spiel nicht mehr funktionieren, weil man eine neue Version hat. Da muss man das nochmal testen und. Sehr viel Arbeit. Das dürfte auch erklären, warum es bisher eigentlich gar kein Bildmaterial zur Switch-Fassung gegeben hat. Und mit diesem Statement jetzt also befürchte ich tatsächlich, dass das Spiel nicht vor 2020 oder so für die Switch erscheinen wird. Und das finde ich sehr schade. Und dann werde ich mir das Spiel im September für die PlayStation 4 kaufen. Quasi kaufen müssen, weil ich es nicht noch länger warten möchte. Ist auch irgendwie okay natürlich für mich, weil das wird eine technisch tolle Version. Aber ja, schade finde ich das doch schon. Was ist mit der 3DS-Version? Ja, das wäre doch eigentlich auch eine gute Alternative gewesen. Ja, also eigentlich schon, aber in Europa wird das 3DS-Spiel nicht veröffentlicht. Das hat mich auch sehr überrascht, denn man hat ja schließlich Teile 4, 5 und 6 und 9, 4, 5, 6 und 9 für den DS herausgebracht und eigentlich mit diesen Veröffentlichungen die Serie erst hier in Europa, in Deutschland, populär gemacht, mal eine Plattform gegeben. Und jetzt so Ende 2016, Anfang 2017 kamen noch die Remakes von Dragon Quest 7 und Dragon Quest 8 für den 3DS heraus. Und dann ging ich felsenfest davon aus, dass man eines Tages quasi die komplette Hauptreihe von Dragon Quest auf Nintendo-Konsolen spielen werden kann. Und dass jetzt die 3DS-Fassung irgendwie nicht erscheint, obwohl man, wie gesagt, 7 und 8 für ein 3DS gemacht hat, verstehe ich nicht. Und jetzt, da die Switch auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, erstmal nichts mehr mit Dragon Quest. Und das finde ich sehr schade, auch weil Square Enix ja schon Dragon Quest Heroes 1 und 2, was ja in Japan ein Launch-Titel für die Switch war, hat es auch schon nicht nach Europa geschafft. Für die PlayStation Natürlich. Und das finde ich so von der Politik sehr, sehr schade. Auch weil die Begründung nicht so einleuchtend ist, weil Square Enix einfach gesagt hat, aus Geschäftssicht würde es keinen Sinn machen, die 3DS-Version hier zu veröffentlichen. Und es wäre besser, sich auf PS4 und PC zu konzentrieren. Ja, die PS4 hat eine tolle Verkäuferschicht, Userbasis, aber das Spiel ist doch alles auf Nintendo bekannt geworden und auf den 3DS-Spielen. Und so schlecht können die sich auch nicht verkauft haben, die Remakes, dass man jetzt sagt, lassen wir den 3DS mal hinten wegfallen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Dragon Quest in Deutschland so bekannt ist, dass die Leute sich das für PlayStation 4 aus den Fingern, aus den Händen reißen werden und in den Laden stürmen und da irgendwie 100.000 Mal verkauft wird oder öfters, sondern das ist so, Dragon Quest, das ist immer noch eine kleine Fangruppe, die es denn dafür gibt. Und ich glaube, die sind jetzt teilweise auch verstärkt bei Nintendo zu Hause und deswegen kapiere ich das so gar nicht. Und gerade die 3DS-Fassung wäre ja interessant gewesen, da man ja dort beides hat. Man hat diese eine vereinfachte 3D-Optik und gleichzeitig auf dem anderen Bildschirm die 2D-Retro-Optik. Und das ist so eigentlich, das ist also Experiment schon total nett gewesen, dass man beides haben kann. Diese Oldschool-Optik und so eine etwas modernere. Und ja, da verstehe ich Square Enix nicht und mein Fanherz blutete schon sehr und gut, dann werde ich halt irgendwie auf PlayStation 4 mein Glück versuchen. Und ich meine, ist ja jetzt eh normal, weil PlayStation ist ja mittlerweile für Japan-Rollenspiele mit Abstand die beste Plattform, also zumindest für jemanden, der nur Konsolen besitzt und damit spielen möchte. Ja, das allein auch hier die Kingdom Hearts-Reihe gibt's die alten Teile alle für PlayStation 4. Kingdom Hearts 3 kommt auch für PlayStation 4. Dann Final Fantasy 7, 9, 10, 10, 2, 12, 14, 15, Type 0, World of Final Fantasy, alles für PlayStation irgendwie verfügbar. Und leider gar kein Titel davon bisher für die Switch angekündigt. Schade. Ja, auch gerade ein World of Final Fantasy wäre super gut für die Switch. Na gut, toll. Jetzt haben wir erst Capcom ein bisschen niedergemacht, jetzt Square Enix. Ja, und weiter geht's jetzt, wobei nicht unbedingt mit Niedermachen, mit Konami. Denn Konami hat verkündet, dass Super Bomberman Air sich fast 1 Million Mal für die Switch verkauft hat. Das ist ein beachtlicher Erfolg, da das Spiel hat ja auch keine tollen Wertungen, aber ich glaube auch in einem Launch-Monat ist es schon irgendwie fast 500.000 Mal weltweit über den LAN-Tisch gegangen. Und das, obwohl es ja einen ja doch recht teuren Verkaufspreis hatte. Und da hat halt dieser Launch-Titel-Bonus, glaube ich, echt massiv mitgezogen. Und natürlich Nostalgie, mal wieder einen Bomberman zu spielen, auch wenn das Spiel jetzt kein Super-Hit ist. Ich besitze es mittlerweile für die Switch. Hatte ich mir mal im Angebot irgendwie für 20 Euro oder so geholt. Hab's auch eigentlich fast durchgespielt. Ist es ganz okay. Und was heißt leider? Aber dann Konami hat sich dann jetzt gedacht, das lief so gut auf der Switch. Und dann bringen wir das doch diesen Sommer für PlayStation 4, Xbox One und PC heraus. Und ich glaube irgendwie, dass es dann auch da direkt irgendwie nur noch 30 Euro kostet. Oder auf jeden Fall kein Vollpreis. Apropos Verkaufszahlen. In Japan dominiert die Switch weiter. Quasi völlig nach Belieben. Und Nintendo hat auch mittlerweile über 4 Millionen Switch in Japan verkaufen können. Das ist schon irgendwie total beachtlich, wenn man mal bedenkt, dass ein GameCube damit überholt wurde. Und dass man gerade drauf und dran ist, Nintendo 64 in Japan zu überholen. Im Vergleich, die PlayStation 4 konnte sich bisher etwas über 6,5 Millionen Mal verkaufen. Das ist also jetzt, da sind 4 Millionen für die Switch innerhalb von etwas mehr als einem Jahr, doch schon eine super Nachricht. Weiterhin gab es jetzt auch Neuigkeiten zu Wolfenstein 2, The New Colossus. Zum einen wird der Titel Bewegungssteuerung haben, also der Gyrosensor wird unterstützt, was bei Pro-Controller und Handheld natürlich wegen Zielen sehr, sehr cool sein kann. Und es gibt auch mittlerweile einige Vergleichsvideos, das scheint ein ordentlicher Port zu sein, für Handheld-Hardware quasi sowieso. Auflösung runtergeschraubt, Lichteffekte runtergeschraubt, Umgebung irgendwie auch nicht mehr ganz so toll. Ja, 30 Frames per Second statt 60. Aber das sieht trotzdem noch echt gut aus. So, also mit den Einschränkungen muss man halt leben. Das ist hardwarebedingt. Aber ich glaube, dass es vielen erst im direkten Vergleich auffällt. Ähnlich wie bei Doom, was ja eigentlich auch deutlich schlechter aussieht als jetzt zum Beispiel die PlayStation 4-Fassung oder jetzt natürlich die 4K-Fassung. Ist auch klar, dass es dann da mit der niedrigeren Auflösung so etwas schlechter aussieht und mit weniger Effekten. Aber ich glaube, jeder, der Doom gekauft hat, der ist zufrieden, weil das Spiel Spaß macht und auch im Handheld super ist. Und das wird bei Wolfenstein auch so sein. Der Titel wird dann am 29. Juni 2018 für die Switch veröffentlicht. Ich selber werde wohl passen, weil ich das Spiel für die Xbox One X gekauft hatte. Gut, wie gesagt, da kann die Switch-Fassung nicht mithalten. Bin aber auch eher gespannt, was dann so die Verkaufszahlen irgendwie angeht. Weil ich habe meine One X-Fassung im November, glaube ich, für so um die 35 Euro im Sale gekauft. Und ich denke, Switch wird wieder 60 Euro Vollpreis sein. Aber gut, hat bei Skyrim und Doom ja wohl auch geklappt. Und die Spiele haben sich ja auch so ganz gut verkauft. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass die Spiele sich gut verkaufen, dass dann Bethesda ja weiter Spiele für die Switch machen wird. Weil ich meine, Dishonored denke ich auch, dass es auf der Switch gut aufgehoben wäre. Ja, die Evil Within, warum nicht? So ein bisschen Horrorspiel oder irgendwie sowas. Also es gibt schon noch ein paar Marken, die, denke ich, auch funktionieren werden. Und dass man jetzt erstmal irgendwie Doom gebracht hat und Skyrim und jetzt Wolfenstein. Ist klar, das sind die größten Sachen. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall über den Support von Bethesda, weil ich deren Spiele ganz cool finde. Jo, dann noch ein paar Release-Termine, so ein paar Updates. Am 29. Mai erscheint das Action-Adventure Legend of Kay Anniversary. Das erschien ursprünglich, glaube ich, für PlayStation 2, wenn ich mich nicht so komplett täusche. 10 Jahre später dann für PC, PS3, Xbox 360, PS4 und Wii U. Das habe ich damals, glaube ich, für die Wii U holen wollen, aber dann waren die Wertungen nicht so toll und dann habe ich doch irgendwie sein gelassen. Und jetzt erscheint es 2018 eben für die Switch. Das ist genau irgendwie so ein, was spielt man da irgendwie in, nee, ein Fuchs ist es nicht, ein Bär, irgendein Tier, keine Ahnung. Sieht okay aus und Genre-Fans werden Spaß dran haben. Das Beat'em'up SNK Heroines Tag Team Frenzy erscheint am 7. September und es wurde im Trailer auch die neue Kämpferin Shermie, wie auch immer, vorgestellt. Capcom wird dann am 24. Juli die Mega Man X Legacy Collection sowie die Mega Man X Legacy Collection 2 für die Nintendo Switch veröffentlichen. In der ersten Fassung sind Mega Man X bis Mega Man X 4 enthalten und in der anderen Sammlung Mega Man X 5 bis Mega Man X 8. Musik, Kunstgalerie, Trailersammlung, alles dabei. Wer die erste Mega Man Collection zum Beispiel für ein 3DS oder so kennt, der weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Ja, ich selber habe ja nur den ersten Teil der Mega Man Reihe damals für Super Nintendo gespielt. Deswegen bin ich gespannt. Pro Collection wäre 19,99 Euro fällig. Und bei uns in Europa wird das Spiel leider nur digital veröffentlicht, während in Japan eine Retail-Fassung erscheinen wird. Wer also das unbedingt als Retail haben möchte, der kann dann einfach sich die Japan-Fassung importieren und die läuft ja auch auf den Switch-Geräten hier, weil ist ja region-free. Level 5 hat zudem irgendwie auch sich in diesen letzten Wochen ja zur Switch bekannt und gesagt, dass sie irgendwie alle Spiele jetzt für die Switch bringen, was sehr cool ist. Vielleicht kommt mir doch sogar nochmal eine Umsetzung von, weiß ich nicht, Ni no Kuni 2, da weiß ich es nicht, ob da irgendwie Sony Aktien drin hat, aber ein paar Rollenspiele von Level 5, das wäre schon sehr cool. Und Yo-Kai Watch 4 hat Level 5 angekündigt für die Switch, welches 2018 noch in Japan erscheinen wird. Ob und wann ein Europa-Release bei uns geplant ist, das ist noch nicht bekannt, aber ich glaube, zumindest Teil 1 und 2 sind auch hier erschienen für den 3DS. Von daher, warum dann auch nicht den Teil 4 für die Switch bringen? Dark Souls Remaster für Switch erscheint irgendwann im Sommer 2018, wie auch der passende Amiibo. Für PC, PS4 und Xbox One ist der Titel bereits ab dem 25. Mai im Handel. Warum es da wieder so den Unterschied gibt, warum Switch-Spieler wieder ein paar Wochen warten müssen, das weiß ich leider nicht. Ja, dann hat Sega noch ein paar Ankündigungen gehabt. Sega bringt ab Sommer mit Sega Ages Klassiker für die Switch heraus. Insgesamt 15 Spiele sollen nach und nach veröffentlicht werden. Als erste Titel sind Sonic the Hedgehog, Thunder Force 4 und Phantasy Star bestätigt. Das sind klang so ein bisschen nach so einer Art wie Virtual Console Titel. Es ist also jetzt auch nicht so eine Sammlung wie die Sega 3DS Classics, die auch als Retail-Fassung für den 3DS erschienen sind, aber diese Sega 3D Classics, die wurden ja auch zuvor einzeln für den 3DS veröffentlicht und so wird es dann mit den Sega Ages auch sein. Seltsam finde ich da tatsächlich nur, dass Sega bereits am 29. Mai die Sega Mega Drive Classics veröffentlicht, und zwar für PlayStation 4, Xbox One und PC. Für 29,99 € gibt es dort über 50 Spiele mit Online-Multiplayer-Erfolgen, Trophäen, Rückspiel- und Speicherfunktionen. Und in der Retail-Fassung ist sogar ein doppelseitiges Poster mit Golden Axe bzw. Street of Rage Motiv. Das finde ich sehr cool. Gerade Golden Axe wusste ich, dass das damals ein Kumpel von mir in seinem Zimmer irgendwie hängen hatte. Das nochmal zu sehen, fand ich irgendwie sehr schön. Da ist im Prinzip auch alles dabei, was Rang und Namen hat. Irgendwie Alex Kidd, Columns, Comic Zone, Golden Axe, Phantasy Star, Shining Force, Sonic, Shinobi, Streets of Rage, Wonder Boy und viel, viel, viel mehr. Wie gesagt, 50 Spiele. Diese Kollektion, die hätte ich mir verdammt nochmal für die Switch gewünscht. Das ist unschlagbar. 50 Mega Drive Spiele für 30 € und die Switch geht mal wieder leer aus. Es gibt keine technischen Gründe oder irgendwie sowas, sondern Sega denkt wahrscheinlich, ha, die Sega Ages Spiele einzeln irgendwie, die Switcher, die kaufen das irgendwie alles. Ich hätte diese Kollektion viel, viel besser gefunden. Und wer sich diese Titel auch nicht einzeln kaufen möchte, vielleicht ist dann so als Alternativlösung der Sega Mega Drive Mini etwas. Den hat Sega auch angekündigt, also eine Mini-Konsole, ähnlich hier Nintendo Classic Mini. Das, wie gesagt, könnte eine Alternative sein. Allerdings hat Sega weder was zum Preis noch zum Erscheinungsdatum noch welche Spiele dabei sind irgendwie gesagt. Schade, also irgendwie in Japan erscheint es noch dieses Jahr, in diesem Jahr, aber was mit Europa und so weiter ist, gab es bisher keine Ankündigungen. Ja, die größte Ankündigung von Sega war letztendlich, dass Shenmue 1 und 2 als HD Remaster für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Nicht für die Switch. Ich freute mich echt sehr darüber, da auch die Steuerung optional angepasst werden soll. Und ansonsten sind die alten Grafiken einfach nur in HD gerendert. Es gibt noch ein neues Menü, also so Retro-Fans kommen jetzt wirklich mal auf ihre Kosten. Aber wieso fehlt denn da auch wieder die Switch? Technisch wäre der Remaster dieser alten Spiele echt gar kein Problem gewesen. Shenmue wurde bisher nur für Dreamcast im Jahre 1999 veröffentlicht. Shenmue 2 erschien bei uns für Dreamcast und der Original Xbox, ich glaube 2001 oder 2. Also warum wird denn jetzt schon wieder die Switch ignoriert? Also ich verstehe es nicht. Also das Argument, irgendwie Shenmue 3 erscheint ja auch für die Xbox, zählt ja nicht, weil Shenmue 3 bisher nur für PlayStation 4 und PC angekündigt ist. Aber die Shenmue 1 und 2 Collection, die kommt für die Xbox, aber nicht für die Switch. Deswegen, irgendwie verstehe ich die gerade alle nicht. Also da ist so die letzte Hoffnung, dass Nintendo vielleicht selber das alles ankündigen möchte, irgendwie auf der E3, dass es da irgendwie mal dazu was kommt. Das ist aber auch wirklich echt so ein ganz zartes Pflänzchen Hoffnung. Momentan habe ich mich in den letzten Wochen eigentlich immer nur so geärgert, wenn ich diese ganzen Sachen gelesen habe. Das kommt nicht für die Switch, das kommt nicht für die Switch. Hier kommt auch mal eine Ankündigung, wieder nicht für die Switch. Und habe nur gedacht, ey, ich verstehe es nicht. Die Switch verkauft die super gut. Selbst alte Remaster, also neue Remaster, aber Remaster von alten Spielen, landen dann nicht den Weg auf der Switch. Dabei wissen wir ja, dass zum Beispiel die Indie-Spiele sich auf der Switch meistens am besten verkaufen. Ja, dass sogar Retail-Spiele da sehr oft auf der Switch gekauft werden. Und einige Hersteller scheinen da noch ein bisschen ignorant zu sein. Und irgendwie, ich merke gerade, dass diese Folge ein bisschen einen negativen Vibe hat. Und das tut mir auch so ein bisschen leid, aber muss halt auch manchmal raus, denn es geht auch jetzt irgendwie weiter, weil ein Grund, wie gesagt, warum ich jetzt auch 4 Wochen lang jetzt nichts gemacht habe. Das lag auch daran, wie ich eben erwähnt habe, dass ich mir die anderen Konsolen gespielt habe. Und das liegt letztendlich daran, dass das erste Quartal für die Switch halt, was Spieleveröffentlichung angeht, für mich eher suboptimal lief. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in diesem Jahr noch kein Vollpreisspiel für die Switch gekauft. Kirby Star Allies finde ich für 60 Euro und der kurzen Spieldauer für maßlos überteuert. Ich habe auch ein Video von dem Demo-Level gemacht auf YouTube. Das ist nett, das ist Kirby. Ich mag Kirby. Ich weiß aber, das ist nach 5, 6, 7 Stunden durch. Ich sehe da irgendwie nicht 61 Euro dann dafür auszugeben. Ganz ehrlich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass Nintendo von direkt gesagt hätte, pass mal auf, Kirby Star Allies kommt raus, 40 Euro oder irgendwie sowas. Das hätte ich dann besser gefunden. Bayonetta 1 und 2 kam auch raus, besitze ich aber schon für die Wii U beides. Und auch da hätte ich mir, ich habe besitzt als Digitalversion tatsächlich für die Wii U, da hätte ich mir irgendwie auch gewünscht, dass Nintendo so ein, ja, vielleicht irgendwie sagt, Upgrade-Preis, wer die Digitalfassung hat, der zahlt jetzt 15 Euro und dann hat er sie für die Switch oder irgendwie sowas in der Richtung. Hätte ich gut gefunden, machen sie nicht, nochmal 50 Euro ausgeben oder so. Möchte ich dann auch erstmal nicht, obwohl ich Bayonetta 1 und 2 richtig gut finde. Wer also kein Bayonetta bisher gespielt hat, kauft sie euch für die Switch. Eine ganz tolle Reihe. Dragon Quest Builders habe ich für die PlayStation 4. Genau wie das Softpack-Spiel, was jetzt kommt. Auch da, Dragon Quest Builders, bin ich großer Fan von, weil das für mich die richtige Mischung ist zwischen Rollenspiel und Minecraft. Fand das sehr, sehr schön. Also auch das, wer das noch nicht kennt, kann da ruhig zugreifen. Im Mai kommen dann Donkey Kong Country Tropical Freeze und Hyrule Warriors Ultimate, definitive Edition. Weitere Umsetzung von Wii U-Spielen und die habe ich ebenfalls schon durchgespielt. Ich finde vor allen Dingen Donkey Kong Country Tropical Freeze ist vielleicht das beste Jump'n'Run, 2D-Jump'n'Run der letzten Jahre, vielleicht sogar eins der besten überhaupt. Ich meine, die Neuerungen halten sich jetzt in Grenzen. Es gibt diesen Einfach-Modus, wo man einfach nur durchrennen kann mit dem Surfer Kong da. Aber ansonsten ist ein tolles Spiel und wer da auch ein bisschen Herausforderung sucht, weil der Schwierigkeitsgrad nicht immer ganz so einfach ist, vor allen Dingen, wenn man alles sammeln will, der ist da super gut aufgehoben. Ja, Hyrule Warriors habe ich, hat mich gut gefunden. Ist auch bisher heute das einzige Warriors-Spiel, was ich durchgespielt habe. Und das hat mir mehr Freude gemacht, als ich das eigentlich gedacht hätte. Und in der definitiven Edition sind ja wenigstens alle DLCs und Charaktere dabei. So, aber das sind so jetzt die wichtigsten Dinger. Ich glaube, kam auch Lego-Spiele, die interessieren mich eh nicht. Und letztendlich, obwohl ich großer Nintendo-Fan bin, war bisher in diesem Jahr für mich nichts dabei. Was ja eben auch damit zu tun hat, dass ich Nintendo eben auch bei der Wii U gut unterstützt habe und deswegen die Spiele kenne. Ich weiß, dass die meisten Leute keine Wii U besessen haben und für die sind das alles neue Spiele und die sitzen jetzt da und denken, boah, die Switch, die rockt ja gerade alles. Ich krieg einen Donkey Kong, ich habe einen Bayonetta. Was passiert denn hier eigentlich alles? Das weiß ich. Und ich bin großer Freund von diesen Remastern oder von den Wiederveröffentlichungen. Ich glaube einfach nur, Nintendo hätte mal hier und da auch über die Preispolitik ein bisschen nachdenken können. Weil auch das ein Donkey Kong, auch wenn das für die meisten ein neues Spiel ist, dass es trotzdem für 60 Euro wieder in den Handel kommt. Und ich dachte, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt wurde ja auch die Spyro-Trilogie für PlayStation 4 und Xbox angekündigt als Remake. Und das kommt für 39 Euro in den Handel. Das ist ein Remake, da ist also deutlich mehr Arbeit nochmal reingeflossen als in einem Remaster, wie es bei Donkey Kong. Und Activision hat halt gesagt, wie auch bei Crash Bandicoot letzten Jahr, hier sind drei Spiele, dreimal Remake, 39 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens wurde das Spiel auch nicht für die Switch angekündigt. Fällt mir eben gerade jetzt so ein, dass diese Spyro Trilogy da nur für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt wurde. Vielleicht kommt da auch nochmal eine Switch-Ankündigung. Es würde sich hier anbieten. Schließlich Crash Bandicoot kann man jetzt auch für die, kommt er jetzt demnächst auch für die Switch. Von daher gehe ich eigentlich auch davon aus, dass Spyro dann irgendwann kommt. Aber mir geht es ja jetzt auch primär um diese Preispolitik. Ja, wenn ich drauf dran denke, dass auch Sony irgendwie Anfang des Jahres Shadow of the Colossus herausgebracht hat, ein komplettes Remake. Das sieht jetzt aus wie ein modernes Spiel. Das sieht nicht mehr aus wie ein HD PlayStation 2 Spiel, sondern es sieht aus wie ein Spiel von 2018 oder also zumindest von dieser Generation. Auch das kommt für 39 Euro in den Handel. So, und dann sage ich, Mensch, Nintendo, macht doch eure Wii U Spiele, also ehemaligen Wii U Spiele alle für 39 Euro. Dann ist das doch auch irgendwie auch für Neukäufer sicherlich angenehm und aber jetzt wird auch da versucht, nochmal irgendwie die letzten Cent rauszuquetschen und das finde ich so von der Preisgestaltung nicht optimal. Insgesamt kann ich halt auch sagen, dass mir, ja, dass ich deswegen natürlich den Jahresbeginn 2018 mir ein bisschen besser vorgestellt hätte. Ist mir völlig klar, dass man 2017 nicht wiederholen können wird. Meine Switch ist momentan sehr oft aus. Leider. Also im Prinzip hole ich tatsächlich jetzt noch Spiele von 2017 nach, die bei mir ein bisschen liegen geblieben sind. Und ich warte halt irgendwie darauf, dass dann, ja, das Sommer wird. Dann kommt Octopath Traveler irgendwie im Mitte Juli. Das ist einer meiner Most Wanteds in diesem Jahr. Freue ich mich tierisch drauf. Aber halt bis Mitte Juli sind halt auch noch fast 3 Monate. Und ja, ich glaube, im Juni kommt noch, Ende Juni, noch das Mario Tennis, worauf ich mich, wo ich auch ja einfach gespannt drauf bin. Dann werde ich irgendwann hier sitzen und sagen, ja, cool, endlich habe ich mal 2 Spiele, die mich wieder für die Switch interessieren. Und dann haben wir schon Mitte des Jahres. Deswegen kann ich nur hoffen, weil ja auch im Sommer die E3 ist, dass Nintendo dann ein tierisches Feuerwerk abfackeln wird, dann die ganzen Spiele für Herbst und Winter ankündigen wird und ich dann hier sitze und sage, wow, Nintendo, was habt ihr denn wieder getan? Es kommt ein Smash, es kommt ein Metroid, es kommt ein weiß ich nicht was alles. Und das alles noch im vor Weihnachten. Wow, ich bin hin und weg und vielen Dank. Und die Switch ist super toll. Ich mag die Switch. Das ist halt nur jetzt schon ein bisschen für mich persönlich eine kurze Dürreperiode, die natürlich auch wieder vorbeigeht. Denn wir werden noch viele Jahre Switch haben. Und ich denke halt auch, dass der allgemeine Support demnächst wieder ein bisschen besser wird, weil immer mehr ja, Firmen jetzt erkannt haben, oh, die Switch, die verkauft sich richtig gut. Wir müssen dafür Spiele machen. Naja, und so geschah es dann eben, dass ich dann in diesem Jahr mehr PlayStation 4 gespielt habe. Ich habe auch erstmal alte Spiele nachgeholt. Dann habe ich also erstmal sehr alte Spiele nachgeholt. Wie Diablo 3 habe ich endlich mal durchgespielt, was ich auch gern für die Switch gehabt hätte. So, by the way. Wobei, das könnte für ein Handheld vielleicht ein bisschen unübersichtlich werden, aber trotzdem so prinzipiell. Und dann habe ich mich endlich an Horizon Zero Dawn gewagt, das ich damals zum Release gekauft habe. Und dann kam mir, glaube ich, eine Woche später oder so Zelda raus. Ich habe da natürlich doch, ich habe in Horizon damals reingespielt, fand das technisch nett, habe mich aber so auf Zelda Breath of the Wild gefreut, dass ich dann das vorgezogen habe. Und dann halt auch irgendwie 120 Stunden gespielt habe und dann hin und weg war. Und dann habe ich direkt danach wieder versucht, Horizon zu spielen und ich konnte es nicht spielen. Und es liegt einfach daran, Breath of the Wild hat den Fokus auf Freiheit. Und man kann überall hochklettern, man kann die Physik des Spiels nutzen. Es fühlt sich dadurch so echt an. Und ich habe einfach so viel Spaß gehabt, einfach durch Hyrule zu laufen. Und weil ich überall probiert habe, kann ich da nochmal hochklettern? Wo komme ich denn dann hin? Ist dann dahinter sind da neue Samen versteckt oder neue Schätze oder weiß ich nicht was? Das war so ein eigener Antrieb, weil ich es konnte, weil ich Sachen ausprobieren konnte. Und das ist super und ist auch für mich immer noch eine der größten Errungenschaften des Spiels. Und bei Horizon ist es halt so, die haben zwar auch eine offene Welt, aber da hat man so vorgegebene Wege, man kann nur an bestimmten Stellen auch wirklich hochklettern. Ja, also sehr konventioneller, sage ich jetzt mal. Und es gibt sogar unsichtbare Wände, was ich eigentlich schon echt dumm finde in der heutigen Zeit. Und damit kam ich direkt nach Zelda nicht klar. Und jetzt ein Jahr später war das jetzt für mich nicht mehr so ein großes Problem. Dann ja, habe ich dem Horizon wieder mal eine Chance gegeben, weil ich gesagt habe, du hast dafür mal Geld ausgegeben, jetzt musst du doch endlich mal durchspielen. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich gerade sehr oft gestorben bin, weil ich mit dem Kampfsystem nicht so zurechtkam. Dann habe ich sogar am Anfang den Schwierigkeitsgrad erstmal wieder so ein bisschen runtergestellt, um da wieder so reinzukommen. Und dann hat mich sehr schnell die Geschichte interessiert, was mit der Welt passiert ist. Und gerade die Auflösung finde ich super spannend. Also das finde ich grandios. Finde ich sogar, was in der Vergangenheit passiert ist, da besser als das, was da in der Gegenwart passiert. Keine Angst, ich spoiler nicht. Die Kämpfe mit den Dinos, die fand ich mit der Zeit richtig stark. Ja, als ich dann kapiert habe, wie das so funktioniert, dass man die Teile abschießen muss und so weiter. Und dann auch, als ich mich richtig gelevelt habe, dann fand ich das, finde ich, richtig toll. Ich fand die Anzahl der Nebenquests gut, weil das irgendwie gibt nur 20 oder so. Das hat die erschlagen einen nicht so. Es gab ein bisschen zu viel Sammelzeugs vielleicht. Also das Spiel ist definitiv nicht ohne Kritikpunkte. Auch ist mir die Umgebung zu starr. Die Blätter bewegen oder die Gräser bewegen sich so etwas. Vieles bewegt sich gar nicht. Dafür sieht es opulent aus. Das hat mich am Anfang so ein bisschen gestört. Ja, dieses Spiel ist definitiv nicht frei von Fehlern. Aber ich fand die technische Seite so gut, den Charakter so gut, das Setting so gut, die Atmosphäre, das Kampfsystem mit den Dinos. Und dann war ich richtig so boah, hin und weg. Ich habe sogar platiniert. Also erst ein Jahr nicht angerührt und dann habe ich es platiniert. War am Ende so geflasht oder was heißt geflasht, habe gesagt, das war ein gutes Spiel. Und habe gedacht, das von den Killzone-Machern, wow, hätte ich denen gar nicht zugetraut. Und ich war halt dann nach Beendigung des Spiels felsenfest davon überzeugt. Wenn die Fehler ausmerzen, dann Virtual Horizon 2 ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel, wahrscheinlich dann für PlayStation 5. Deswegen habe ich mir auch den DLC irgendwie direkt gekauft und freue mich jetzt schon ja auf so eine ja, Fortsetzung. Das war halt dann nach Beendigung dieses Spiels so für mich so ein erster Moment, wo ich dann so für mich wieder dachte, so Story-Fokus-Spiele hätte ich auch gerne von Nintendo. Das wäre doch vielleicht ganz nett. Ja, dass es nicht nur um Gameplay und nur eine rudimentäre Geschichte geht, sondern dass man so eine richtig richtig gute Story erzählt bekommt mit tollen Zwischensequenzen, die auch in-game natürlich sein ablaufen können, wo alles vertont ist und so. Und ich dachte, das wäre doch richtig klasse. Und deswegen hat mir auch Xenoblade Chronicles 2 so viel Spaß gemacht, weil das eben diese Story am Anfang hat. Xenoblade Chronicles X habe ich für die Wii U gespielt und ich habe das irgendwie nach ein paar Stunden aufgehört, weil da habe ich auch viel Freiheit gehabt, aber da hat mich die Story so gar nicht angezogen. Und bei Chronicles 2 war ich halt so direkt erste Minute dabei, weil ja die ersten Stunden ist ja quasi gefühlt nur Story. Und da war ich aber direkt dabei und habe gedacht, boah, das ist toll, hier will ich weitermachen. Und ich habe mir auch bei Breath of the Wild, was ich so liebe und wo es ja auch diesen Abschlusstrailer gab, der ist immer noch für mich einer der besten Videospieltrailer überhaupt. Wahnsinnig. Nur aufgrund des Trailers hätte ich gedacht, Breath of the Wild hätte mehr Story. Oder die wird besser erzählt. Da habe ich mir auch gedacht, boah, wäre doch mal toll, wenn man so ein Zelda hätte, was so eine richtig epische Story hätte. Dafür dann vielleicht ein Ticken weniger Freiheit. Aber dafür so ein was richtig, was sie bei Twilight Princess und so weiter probiert haben mit der Geschichte. Aber jetzt so ein richtig tolles, episches, großes Zelda, alles vertont, bis auf Link. Quasi diese zaghaften Ansätze in den Zwischensequenzen, die es bei Breath of the Wild gab, ausbauen. Darauf hätte ich, glaube ich, richtig Lust. Dieser Wunsch hat dann ein anderes Spiel bei mir bestärkt, nämlich God of War für PlayStation 4. Ich konnte mit der Serie bisher nichts anfangen. Teil 1 spielte ich etwas für PlayStation 2, aber das hat mich gar nicht so irgendwie abgeholt, wie ich mir das gewünscht hätte. Teil 2 wurde auch für die PlayStation 2 veröffentlicht, aber da hatte ich schon die PlayStation 3. Also es war, glaube ich, einer der letzten PlayStation 2 Titel. Es gab die PlayStation 3 schon und da ich die PlayStation 3 hatte, habe ich die PlayStation 2 nicht mehr angerührt und deswegen habe ich Teil 2 nicht gespielt. Und Teil 3 kam dann für die PlayStation 3, aber fing direkt da an, wo der zweite Teil aufhörte. Und da ich eben diese ersten beiden Teile nicht gespielt habe, habe ich den dritten Teil nicht angerührt, beziehungsweise auch nur so den Anfang etwas gespielt. Ja, und deswegen war ich jetzt nie ein Fan konnte ich nie ein Fan der Serie werden. Umso passender ist es dann jetzt, dass dieser neue Teil, der ist für Neueinsteiger perfekt geeignet ist, weil der irgendwie Fortsetzung und Reboot zugleich ist. Und ich muss sagen, als der angekündigt wurde, da fand ich das nett. Gerade das Main Theme, gesagt, konnte ein interessanter Titel werden. Und umso mehr ich jetzt erfahren hatte und kurz vor der Veröffentlichung, war ich dann auf einmal richtig heiß und dann habe ich doch am Launchtag auf einmal zugegriffen. Story, auch hier gibt's von mir keine Spoiler. Kratos hat sich nach Midgard zurückgezogen, hat einen Sohn namens Atreus und seine Frau ist gerade gestorben und er möchte jetzt ihren letzten Willen erfüllen und zusammen mit seinem Sohn die Asche seiner Frau bzw. Mutter, also jetzt vom Sohn die Mutter, auf dem höchsten Berg der Welt verstreuen. Und so beginnt ein Roadtrip zwischen mit der beiden, eine Reise. Und die wird natürlich etwas spektakulärer, als man das so rein von der Ausgangslage erwartet. Ich musste das Spiel unbedingt innerhalb ein paar Tagen durchspielen. Also die Welt, die Charaktere, die Geschichte, das ist so gut erzählt. Ja, also wow. Ja, die ersten 70 Minuten waren wahrscheinlich eine der besten 70 Minuten, die ich jemals in einem Videospiel irgendwie vernommen habe. Da passt irgendwie alles. Und ich habe das Spiel tatsächlich irgendwie in 3 Tagen durchgespielt. Und als ich es endlich durchgespielt hatte, dachte ich mir nur, wow, was hast du da gerade erlebt? Ja, ich hatte zwar einen Hänger, weil der Anfang ist relativ linear, dann kommt man so in einem offenen Seegebiet und da habe ich dann so viele Nebenmissionen gemacht und habe mich da echt extrem lange aufgehalten und dann hatte ich da so einen Punkt, wo ich dachte, verlierst du gerade so ein bisschen Lust? Und danach habe ich dann einfach wieder mit der Story weitergemacht und dann gab es für mich ja gar kein Ende, zumal als ich dann auf einmal erkannte, dass dieses God of War eigentlich eins der besten Metroidvanias der letzten Jahre ist. Ich mag es eh, in alte Gebiete zurückzukehren, irgendwie mit neuen Fähigkeiten dann neue Passagen oder Truhen zu öffnen, wo ich vorher nicht hin konnte, Abkürzungen freizuschalten. Und genauso läuft das bei God of War ab. Man hat eben nicht diese riesige Open World, sondern man hat größere Abschnitte und diesen vom Level-Design so gestaltet, dass man eben nicht überall hinkommt, sondern erst, wenn weitere Fähigkeiten freigeschaltet sind. Das liebe ich ja, das mochte ich bei den alten Zeldas, das mag ich bei jedem Metroid. Und hier hat mich das auch dann direkt irgendwie mitgenommen. Dazu gibt es für so ein Actionspiel massig Rätseleinlagen, die mich teilweise auch an alte Zeldas erinnerten. Also Kratos, der nutzt jetzt eine Axt als Waffe und die kann er nicht nur im Nahkampf verwenden, sondern kann die auch werfen und so Schalterrätsel lösen oder Zugseile festklemmen. Dazu ist man, wie gesagt, mit seinem Sohn unterwegs. Dieser gibt einen Hinweise, hilft sinnvoll bei Kämpfen. Manche Gegner lassen sich sogar nur dank Atreus besiegen. Oder er kann in Gänge kriechen und so halt ja Gegenden erreichen, wo Kratos nicht hinkommt und dann Schalter umlegen oder Ketten runterschmeißen, damit dann Kratos nachklettern kann. Das funktioniert wunderbar. Das ist also, ich hasse normalerweise diese Sidekick-Mechanik, aber hier läuft sie überraschend gut. Ja, so nervig Navi ist oder bei Ocarina of Time oder hier bei Skyward Sword, hier diese Gehilfin da, diese Roboter, diese KI, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, die war ja furchtbar. Hier funktioniert diese Sidekick-Mechanik perfekt, das ist wunderbar. Ich hätte am Anfang gedacht, dass mich das am meisten stören wird und dabei mochte ich das Feature sogar. Das gibt ja auch ein rudimentäres Level-System. Und man kann dann nicht nur seine Ausrüstung verbessern, sondern auch bestimmte Fähigkeiten beider Charaktere. Und dann war ich auch sehr froh, dass ich auch sehr froh Atreus-Fähigkeiten gesteigert habe, weil so einige Kämpfe ja einfacher wurden. Meine größte Überraschung war letztendlich, dass mich der Sohn auch nicht nervte. Beziehungsweise nur dann nervte, wenn die Story wollte, dass er nerven sollte. Im Kampf war er, wie gesagt, nützlich, bei Rätseln auch. Und die Dialoge zwischen Kratos und ihm sind herausragend. Also gerade, wenn man an diesem See ist und immer Kano fährt, dann erzählen die sich Geschichten. Und beziehungsweise er möchte, dass Kratos eine Geschichte irgendwie erzählt. Und Kratos, der mürrische Vater, der macht das dann und er ist ein furchtbarer Geschichtenerzähler. Der Sohn kommentiert halt auch Aktionen irgendwie von Kratos. Wenn man so riesige Lichtkristalle mit sich rumträgt, dann fragt er, willst du den Kristall immer mit dir rumtragen? Und das ist so eine nette kleine, so ein Necken, so auf sich dem jungen Sohn und dem Vater. Und die Dialoger, die haben mir echt sehr gut gefallen. Die haben den beiden ja sehr viel Menschlichkeit auch gegeben und das war klasse. Also die Dialoge auch zwischen anderen Charakteren finde ich herausragend. Denn es gibt gar nicht so viele Charaktere, aber die Charaktere, die es gibt, die passen super. Am Anfang dachte ich auch unheimlich viele Klischees. Nee, ist gar nicht so. Das hat nachher alles sehr, sehr gut gepasst. Und letztendlich will Kratos einfach nur ein guter Vater sein und seinem Sohn auch was beibringen. Und der Sohn ist vielleicht manchmal auch ein bisschen bockig. Finde ich auch gut, dass man gerade in den Blicken und in den Gesten, weil Kratos ja auch nicht so viel erzählt, sieht man auch immer, wie Kratos mit sich kämpfen muss, um dann Gefühle zuzulassen. Und er möchte gerne ein netterer Vater sein und will dann wieder, nee, ich muss meinen Sohn beschützen. Und das geht so hin und her. Und das ist eine tolle Charakterentwicklung und es gibt eine Charakterdynamik. Und das finde ich herrlich. Die Charaktere ja, bereichern die Welt. Die Geschichte, Dialoge und Synchronisation sind einfach herausragend gut gelungen. Ja, besonders der Kniff, dass das Spiel eine einzelne Kamerafahrt ist, ohne Schnitte, ist genial. Man weiß immer nur so viel, wie Kratos weiß, und die Kamera zeigt halt primär ihn von hinten oder seine Sicht. Das heißt, es gibt nicht irgendwie auf einmal so einen Schnitt und man sieht auf einmal irgendeinen anderen Charakter, sondern man bleibt immer bei den beiden. Und da die beiden diese Reise haben zu diesem Berg, um die Asche zu zerstreuen, und die Kamera eigentlich immer bei beiden ist, wird das irgendwie alles noch viel intimer, dieser Roadtrip, und der für mich auch viel emotionaler. Es gab am Ende natürlich auch genug Überraschungen, auf die ich logischerweise aus Spoilergründen nicht eingehen werde. Von daher fand ich das erzähltechnisch ein ganz tolles Spiel. Optisch ist das Spiel auch für mich eigentlich schon Referenz. Die Inszenierung ist über jeden Zweifel erhaben. Die verschiedenen Gegenden sind vom Artstyle eine Sensation. Spätestens, wenn man Alfheim besucht, da klappte mir die Kinnlade runter. Die Charaktermodelle sind gut. Ich komme aus einer Zeit, da waren Rendersequenzen nicht halb so gut, wie was hier als Ingame irgendwie Grafik präsentiert wird. Der Soundtrack ist fernab des genialen Main-Themes ein Genuss und die ganze Soundabmischung ist super gut gelungen. Da freut sich irgendwie jeder, der eine 5.1-Anlage hat. Ich fand es tief beeindruckend. Es läuft auf einer PlayStation 4 hervorragend, auf der PlayStation 4 Pro in 4K hat man dann gar kein Aliasing mehr und so. Das ist einfach dann nur noch von der Bildqualität ein Traum. HDR ist auch gut. Ganz großartig. Und nicht unerwähnt möchte ich das Kampfsystem lassen, welches auch eine Wucht ist. Die Axt kann man werfen und kämpft dann mit den Fäusten weiter. Man hat ein Schild zu blocken, kann aber auch ausweichen. Jeder Gegner hat andere Schwachpunkte und am Ende muss man alles irgendwie miteinander kombinieren und wird dabei immer besser. Bei vielen Gegnern geht vielleicht so die Übersicht etwas flöten, sage ich jetzt mal. Insgesamt macht das Kampfsystem Spaß und jeder Kampf ist auch eine Herausforderung. Selbst beim normalen Schwierigkeitsgrad ist das Spiel durchaus schwer. Ab schwer ist es wirklich schwer. Da kann man eben nicht mehr mit Buttons einfach nur so ein paar bisschen Knöpfe drücken und durch Gegnerhorden schnetzeln, sondern dann ist es so, ich will nicht immer sagen, es ist dann so wie Dark Souls, sondern man muss aber bei den Kämpfen vorsichtiger sein. Man muss bedachter vorangehen, man muss die Schwachpunkte des Gegners kennen und darauf eingehen. Und das ist, finde ich, sehr viel befriedigender, auch wenn man oft stirbt, als das, was bisher in der Serie war. Auch da ein kleines Beispiel. Mir gefällt ja auch das neue Kampfsystem von Breath of the Wild eigentlich besser als so die alten, weil auch hier so ein bisschen mehr Taktik vonnöten ist. Nur weil ich das Spiel innerhalb von ein paar Tagen durchgespielt habe, heißt es nicht, dass ich am Ende irgendwie bin, sondern es gibt viel Endgame-Content. Man kann noch besondere Gegner zur Strecke bringen. Es gibt noch unzählig viele Nebenmissionen. Na gut, unzählig viel nicht. Ich glaube 15 oder irgendwie sowas. Man kann noch einige sammeln, freischalten und so weiter. Und der Witz ist, ich freue mich, da nochmal nach Midgard zurückzukehren, weil mich das Spiel einfach, so viel Spaß gemacht hat. Ich finde, ein Spiel solch einer Qualität, das erscheint tatsächlich nur alle paar Jahre. Und ich habe am Anfang auch gedacht, das ist ein bisschen viel Hype um nichts. Ich denke, das ist ein streitbarer Titel, so wie Breath of the Wild auch ein streitbarer Titel sein kann. Wer die Zelda-Spiele so definiert, dass Dungeons der Kernpunkt sind, wie das halt in den bisherigen Spielen der Fall war, der wird mit Breath of the Wild vielleicht ein bisschen oder von Breath of the Wild ein bisschen enttäuscht sein. Und bei God of War ist es eben auch so, wer gesagt hat, ich brauche diese andere Kamera, das einfachere Kampfsystem. Ich möchte nicht diese ganzen Rollenspielelemente, ich möchte nicht diese anderen Kämpfe, ich möchte nicht so viel sammeln, ich möchte das irgendwie alles sehr stringenter haben. Der wird mit dem Spiel auch Probleme haben. Wer sich darauf einlässt, der wird aber eine super Spielerfahrung haben und ich kann mittlerweile die Metacritic-Wertung von 95 absolut nachvollziehen. Nintendo ging letztes Jahr mit Breath of the Wild neue Wege und modernisierte die Zelda-Formel. Sony bzw. Santa Monica Studios wagte eine ähnlich konsequente Runderneuerung nun mit God of War. Und ich finde, beide Unternehmen wurden dafür belohnt. God of War ist nun erwachsen geworden und Kratos passt jetzt auch endlich in die heutige Zeit. Die haben es jetzt geschafft, dass einem Kratos sympathisch wird. Das ist doch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jeff Kanata hatte einen Tweet geschrieben: What if Zelda had an amazing cinematic story? What if Last of Us had incredible skill-based combat? What if Uncharted somehow put all the violence in context? What if Dark Souls was approachable and clear? The answer to all of these questions and more is God of War. Und viel besser kann ich das irgendwie gar nicht zusammenfassen. Allein, dass ich in einem Nintendo-Podcast so lange über God of War rede, das sagt viel aus. Mir geht's halt auch tatsächlich darum, dass ich hoffe, dass Nintendo auch mal wieder Spiele mit Story-Fokus und einer epischen, cinematisch erzählten Geschichte veröffentlicht. Weil der Punkt, what if Zelda had an amazing cinematic story, unterschreibe ich komplett. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und ich hoffe, das passiert irgendwann mal. Ja, und genauso gut finde ich halt auch, Last of Us hat ein langweiliges Kampfsystem. Und Uncharted hat zu viel Gewalt. Da ist Nathan Drake so ein Massenmörder und keiner weiß warum. Dark Souls ist jetzt nicht so zugänglich. God of War erfindet das Genre nicht neu, aber es kombiniert viele tolle Aspekte aus anderen Spielen und fügt die zu was anderem, zu was Neuem zusammen. Und das ist irgendwie eine ganz großartige Sache. Witzigerweise ist durch God of War meine Lust auf das neue Metroid weiter gesteigert, weil logischerweise wird das neue Metroid hoffentlich ein super Metroidvania. Vielleicht aber auch eben mit etwas Story, mit etwas mehr Story. Ada M. hat es versucht und scheiterte, aber das muss ja nicht heißen, dass es irgendwie für immer zum Scheitern verurteilt ist. Wenn Sony es schafft, dass mit Kratos mitfiebert und ihn sogar sympathisch findet, kann Nintendo auch das coole Metroid-Universum weiter ausbauen. Und da hätte ich richtig Lust drauf. Oder eben ein richtig episches Zelda mit großer Geschichte. Ja, da, wie ich gesagt habe, etwas Freiheit vielleicht opfern. Dafür auch bitte wieder mit Dungeons. Und denn manchmal hatte ich in God of War das Gefühl, so ein Mini-Mini-Dungeon irgendwie zu haben. Und vielleicht wäre das auch als Breath of the Wild-Nachfolger interessant, dass man eben bewusst wieder in eine etwas andere Richtung geht. Ja, nicht komplett, aber so etwas. Und das hat Nintendo ja damals nach Ocarina of Time auch nicht geschadet, indem man mit Majora's Mask was komplett anderes gemacht hat. Man hat dieselbe Engine verwendet, dieselben Charaktermodelle, aber hat etwas ganz Neues geschaffen. Und für viele ist dieses ganz andere Zelda ja heute immer noch eines der Lieblinge. Das wäre mit Breath of the Wild und den Nachfolger vielleicht auch möglich. Vielleicht überrascht uns Nintendo aber auch mit einer ganz neuen Serie. Ich würde neben dem tollen Nintendo-Gameplay mich eben auch mal richtig darüber freuen, wenn man emotional gut erzählte Geschichten bekommen könnte. Das ist eigentlich alles. Ich möchte natürlich nicht, dass das Gameplay zurückgeschraubt wird. Ich möchte keinen spielbaren Film von Nintendo. Es gibt einen Mittelweg zwischen nur Gameplay und einen halben Film. Und auf diesem Mittelweg hätte ich Lust von Nintendo. Ja, das ist eigentlich alles. Das soll es dann eigentlich auch schon fast wieder gewesen sein. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen off-topic gewesen ist. Aber mir geht es dann teilweise darum, einfach mal zu zeigen, was Nintendo auch machen könnte und was ich mir von Nintendo wünschen würde. Ich werde sicherlich auch mal in Zukunft über ein Nintendo-Spiel in einer gewissen Ausführlichkeit reden, so wie ich das jetzt mit God of War gemacht habe. Das hat sich einfach jetzt nur ergeben, das war ja gar nicht geplant, weil ich so begeistert von diesem Spiel war und weil ich allgemein so ein bisschen Nintendo-Flaute habe und ich aber unbedingt auch wieder was mit Nintendo-Nauten machen wollte. Von daher, vielleicht kommt ja zu Octopath Traveler auch eine längere Folge. Und da ich ja hoffentlich in Zukunft öfters wieder Gäste haben werde, können wir auch mal über sowas eine Diskussion machen. Und wir werden dann auch über einzelne Spiele reden oder über einzelne Spielserien eine Diskussion machen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Und da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Folge. Dann hoffentlich mit Gast. Bis dahin, euer Thomas.